Deutschlandfunk Kultur heute.
So erbärmlich, dass man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Bestätigung der Verbindung von rechter Ideologie und neoliberaler Praxis und ein schonungsloser Einblick in die kruden Gehirne zweier FPÖ-Politiker. Das sind Zitate von Klaus-Maria Brandauer, Marlene Strerowitz und Martin Kuschey zur Regierungskrise in Österreich. Immer verbunden mit der Hoffnung, dass aus diesem Schockmoment heraus etwas Neues, Besseres entspringt. Wir sprechen mit dem Schriftsteller Doron Rabinowitsch darüber am Ende dieser Sendung. Außerdem blicken wir auf eine neue Ausstellung in München. Das Lehnbachhaus zeigt Körperbilder von Maria Lasnik und Martin Kippenberger. Und gleich geht es um die Nebenreihen in Cannes. Am Mikrofon ist Mascha Drost. Herzlich willkommen. Dieter Kosslick hat sich von der Berlinale verabschiedet und arbeitet jetzt in Cannes. Beim Filmfestival ist er auf der Leinwand zu sehen in einem Mini-Auftritt. Wo und wieso, das können Sie auf unserer Webseite nachlesen in der aktuellen Postkarte, die Maya Elmenreich von der Croisette schickt. Sie zieht da interessante Parallelen von Filmfestivals zu kleinen Kindern. Beide mögen es nicht, wenn Geschwister mehr Aufmerksamkeit bekommen als sie und fangen wahlweise an zu quengeln oder wie wild Pressemitteilungen herumzuschicken. Alle Postkarten aus Cannes finden Sie unter deutschlandfunk.de. Und jetzt blicken wir auf die Filme, die auch etwas im Schatten der allgemeinen Aufmerksamkeit stehen, weil sie nicht im Wettbewerb, sondern in den Nebenreihen laufen. Aber nicht selten sind sie auch die interessanteren. Eine wichtige Nebenreihe heißt Quinzain, der Realisateur, seit diesem Jahr mit einem neuen Leiter. Rüdiger Suchsland, was muss man über diese Reihe wissen?
Ja, über die Reihe muss man erstmal wissen, dass sie ein Kind von 68 ist. Das heißt, von den Unruhen, von der kulturellen Revolution in der ganzen westlichen Welt und von dem Aufstand der Regisseure gegen das traditionelle Festival. Das ist ja tatsächlich so, dass man da lange Zeit dann auch so ein sehr gepflegtes, staatstragendes Kino hatte. Und es gab die neue Welle des französischen Films und Menschen wie Godard und Truffaut haben dann revoltiert und haben eine eigene Reihe gegründet, haben gesagt, das können wir selber, wir brauchen gar nicht das Festival. Aus dieser Reihe ist dann eine sehr ehrwürdige Sektion, die eben jetzt auch schon über 50 Jahre alt ist, entwachsen. Und einige Zeit lang war das eine Entdeckungssektion. Da sind dann wirklich die ganz Neuen, die ganz Großen, die Zukunft des Kinos. Das ist da zu sehen gewesen. Und es ist spannend, sich mal den Trailer anzugucken, wo dann Figuren wie Francis Ford Coppola zum Beispiel oder Werner Herzog zu sehen sind. Nur mal zwei Beispiele für Regisseure, die in der Quinzaine entdeckt wurden. Einige Zeit wurde es ein bisschen stiller in den letzten Jahren. Und jetzt gibt es eben einen neuen Leiter. Sie haben es gesagt, der Italiener Paolo Moretti. Und es gelingt ihm schon im allerersten Jahr, die Quinzaine wieder hochzubringen. Man merkt sofort, das ist eine Reihe, die muss man jetzt wieder öfters sehen. Da sind spannende Filmemacher, auch Gegenwartsfilmemacher zu sehen. Die Zukunft, das wird sich zeigen, wie die jungen Unbekannten vielleicht dann in der Zukunft wirken werden. Aber allemal ist es auch eine ganz andere, tolle Stimmung, muss man sagen. Das Publikum scheint mir begeisterungsfähiger, enthusiastischer, leidenschaftlicher zu sein. Schon während des Screenings gibt es Szenenapplaus. Hinzu kommt das nostalgische Flair eines sehr alten Kinoraums, wo die Filme vorgeführt werden. Und insofern ist das ganz hervorragend. Da gibt es sehr gute Filme.
Und welche Filme haben Sie da besonders beeindruckt bis jetzt?
Ja, also man könnte jetzt eine ganze Reihe nennen, ehrlich gesagt, aber einen muss man nennen, zumal ja das Festival eröffnet wurde mit Jim Jarmuschs Zombie-Film. Zombie ist so ein bisschen das untergründige Thema ganz vieler Filme und ein ganz offenes Thema ist es in dem Film Zombie Child von einem französischen Regisseur Bertrand Bonello. Der ist bekannt auch mit Filmen wie Noctorama, sein letzter, der lief in Deutschland im Kino sehr erfolgreich. Und Zombie Child, das ist nicht etwa so ein klassischer Zombie-Film, sondern das ist eigentlich die Geschichte des Kolonialismus. Der Zombie-Mythos kommt ja aus Haiti, schwarze Sklavenkultur und hat natürlich das Kino sehr stark geprägt, wenn man an Jacques Tourneur, auch ein französischer Filmemacher, der in Hollywood arbeitete, denkt. Und hier geht es nun darum, um die Begegnung zweier junger Mädchen, die zusammen auf so einem Elite-Internat in Frankreich sind. Die eine ist weiß, die andere ist schwarz und ist dem Erdbeben von Haiti vor ein paar Jahren entkommen. Und die freunden sich an und die Kulturen verschmelzen miteinander. Es ist ein sehr spannender, ein sehr sinnlicher Film, der auch hervorragend erzählt ist. Und vor allem ist es so ein Kino, was offen ist, was selber sucht, was schwebend und modern ist in dieser Art und Weise, dass man nicht auf alle Fragen eine Antwort hat. Im Wettbewerb sehen wir viele Filme, wo die Filmemacher zumindest scheinbar schon alles wissen und gar nichts mehr finden, sondern einfach nur Manifeste in die Welt setzen. Und da ist Bonello ein ganz anderer.
Und wie ist das in der anderen wichtigen Nebenreihe, dem Certain Regard? Finden sich da auch Filme, die Fragen stellen, die vielleicht auch den Blick über Europa hinausrichten?
Ja, ich glaube schon. Der Unterschied zur Kaserne ist, dass es uns hat der Regal ein bisschen weniger rebellisch ist. Andererseits kann man sagen, die meistens jungen Filmemacher mit ihren ersten und zweiten Filmen, die im Ensemble der Regal laufen, die werden wir vermutlich in ein paar Jahren auch im Wettbewerb sehen. Und da ist ganz wichtig, dass man sagen kann, das ist die gleiche Auswahlkommission übrigens, die auch den Wettbewerb auswählt. Da war zum Beispiel ein russischer Film ganz wichtig. Wir haben überhaupt viele interessante Frauenfiguren. Bei Bonello habe ich schon gesagt, eben zwei Frauen im Zentrum, aber auch zwei Frauen in dem russischen Film Beanpole, englischer Titel, also Bohnenstange übersetzt. Kantemir Balagov heißt der Regisseur, sein zweiter Film, und er erzählt von der Freundschaft zweier Frauen direkt nach dem Zweiten Weltkrieg in Leningrad 1945. Die eine ist eine zurückgekehrte Soldatin, die andere arbeitet im Krankenhaus, und das ist kein Liebesverhältnis, es ist aber ein sehr, sehr enges, fast geschwisterliches Freundschaftsverhältnis, und eigentlich sind das ganz traurige Menschen. Eigentlich geht es denen nicht gut, und gleichzeitig suchen sie natürlich Glück. Es geht also um einen ganz schwierigen Neuanfang, um eine Nachkriegswelt. Und das ist dann sehr aktuell, zumal wenn man sieht, dass in der Kaserne auch Filme laufen, in denen zum Beispiel von Afghanistan erzählt wird oder überhaupt von den Verhältnissen im Nahen Osten, wo wir aktuelle Kriege haben.
Wenn man sich die Filmplakate anschaut, dann scheinen starke Frauenfiguren diese Reihe fast zu dominieren. Ist das ein richtiger Eindruck?
Ja, im Sorte Regal auch. Vor allem scheint mir dann auf der Leinwand, Regisseurin, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, es sind schon eine Menge Regisseurinnen da, es sind sowieso in allen Reihen viele Regisseurinnen vertreten. Das kann man aber auch sicherlich für die Kaserne sagen, wenn wir nochmal ganz kurz dahin zurückgehen. Eine französische Regisseurin, Rebecca Zlotowski, die hat auch einen Film gemacht, in dem sie von zwei jungen Frauen, die erwachsen werden, die ganz, ganz unterschiedlich sind. Die eine ist eher konservativ in ihrer Ausrichtung, die andere sucht den Glamour und will reiche Männer um den Finger wickeln. Und da erzählt eine Frau im Grunde von verschiedenen Facetten des Frauseins, des vielleicht noch Mädchenseins. Mhm. Und das ist auch total interessant gewesen.
Rüdiger Suchsland aus Cannes. Am Samstag gibt es dann die endgültige Bilanz der Nebenreihen, und auch der Wettbewerb wird uns natürlich in Kultur heute beschäftigen. Die Schlagzeile des Tages aus Cannes behandelte übrigens keinen Film, sondern den Ohnmachtsanfall einer Jurorin infolge eines zu engen Kleides. Gibt es heutzutage eigentlich noch Riechsalz, muss man sich da fragen. Und wie ästhetisch kann ein so geschundener Körper noch sein? Und damit sind wir auch beim Thema einer neuen Ausstellung im Münchner Lehnbachhaus. Bodycheck heißt sie und stellt Körperbilder zweier Künstler einander gegenüber. Bilder von Maria Lasnik und Martin Kippenberger. Beide haben den eigenen Körper ins Zentrum ihrer malerischen Auseinandersetzung gerückt, haben ihn inszeniert, haben seinen Verfall gezeigt, mal drastisch, mal ironisch. Christian Gampert, Sie kommen gerade aus der Ausstellung. Der Eindruck ist also noch ganz frisch. Bodycheck, was ist das für eine Art von Check? Welcher Art von Check unterziehen die beiden denn ihre Körper?
Ja, Bodycheck ist ein guter Titel für diese Ausstellung, weil Martin Kippenberger ja tatsächlich sehr rüde mit seinem eigenen Körper zeitlebens umgegangen ist. Er ist ja auch dran gestorben, an Leberzirrhose, an allen möglichen Alkoholiker und Drogen. Und so geht er auch künstlerisch mit seinem Körper um. Er setzt ihn ein als eine Art Provokationsinstrument, das gekreuzigt wird. So wie der Fußballer oder der Eishockeyspieler den eigenen Körper eben benutzt und manchmal eben auch an die Bande gecheckt wird. Während Maria Lasnik sich für den Körper in ganz anderer Weise interessiert, unter dem Stichwort Body Awareness sind viele Bilder von ihr bekannt geworden. Also sie sucht überhaupt zu ergründen, was fühle ich von mir, wie fühle ich meinen Körper und wie kann ich das auf die Leinwand bringen.
Also der weibliche Blick unterscheidet sich tatsächlich vom männlichen auf den eigenen Körper.
Ja, wobei die Bilder einander gar nicht so unähnlich sind, die da jetzt im Lehnbachhaus in dieser unterirdischen Ausstellungsfläche gezeigt werden. Es sind halt zwei völlig unterschiedliche Zugänge. Ich weiß auch nicht, ob die beiden Künstler sich verstanden hätten. Kippenberger ist ja schon 97 gestorben, sehr früh mit 44. Maria Lasnik ist sehr alt geworden, die ist Mitte 90 geworden, 2014 gestorben, hat ein tolles Alterswerk hinterlassen, wo sie wirklich den verfallenden, schlaffen, erschlaffenden, gebrechlichen Körper ins Bild setzt, in all seiner Hilflosigkeit, während Martin Kippenberger doch so ein Rowdy ist, der ein Provokateur. Es sind auch von ihm Installationen zu sehen, wirklich tolle Birkenstämme, die da stehen, umgeben von seltsamen Pillen. Und der Titel heißt dann, ich gehe jetzt in den Birkenwald, denn meine Pillen wirken bald. Solche Sachen. Oder er macht eine Parodie von Henry Moore, und das heißt dann Familie Hunger. Das sind so Henry Moore parodistische Skulpturen mit einem Loch im Bauch, was den Hunger symbolisieren soll. Also der Körper, dass der Körper aber überhaupt so thematisiert wird, ist ja ein Ding. Die malen 70er, 80er, 90er Jahre, wo keiner gemalt hat, außer Gerhard Richter oder Polke. Aber ansonsten war Konzeptkunst Performance Video. Und das ist einfach toll zu sehen, dass da Leute sich ganz manisch auch aussetzen, den Blicken einer Gesellschaft, die doch eher auf Fitness und schöne Körper abonniert ist.
Also was für ein Körpergefühl wird da transportiert?
Ein Gefühl der Hilflosigkeit, ein Gefühl des sich selbst aufs Spiel setzen, ein Gefühl in einer perfektionistischen Gesellschaft einfach mal zu gucken, wie bin ich denn wirklich, wie hilflos ist mein Körper, und dann zu sehen, dass er eben doch ein sehr sterbliches Instrument ist.
Laut Ausstellungsbeschreibung sollen die Bilder ja miteinander ins Zwiegespräch kommen. Zitat, passiert das? Also korrespondieren die Bilder im Auge des Zuschauers?
Ja, also das finde ich auch inszenatorisch ganz gut gelöst. Die werden einander gegenübergestellt, immer wieder ins Gespräch gebracht. Man sieht, dass Maria Lasnik eben auch so bestimmte Körperfragmentierungen vornimmt. Ihr Gesicht ist oft maskenhaft, der Körper geht unter im Wasser. Sie hat ein Stundenglas in der Hand, Memento Mori oder die ablaufende Zeit. Während der Provokateur Kippenberger eben ganz anders vorgeht. Der zeigt sich hässlich als Bock mit kleinem Unterkörper und dickem Bauch. Titel vom Bild heißt, du hast Angst vorm Baden, denn du hast einen dicken Bauch. Und den malt er dann auch. Er setzt sich da wirklich selbst aus, und seine Hauptangst ist aber nur nicht angepasst sein, nur nicht untergehen in dieser schrecklichen, angepassten kapitalistischen Gesellschaft, sich selbst bewahren.
Also zwei Künstler, die eigentlich, wenn man sie zusammenbringt, also auf den ersten Blick hätte man nicht gedacht, dass die beiden sich was zu sagen hätten, aber die Ausstellung bringt sie doch dann zusammen, wenn ich sie richtig verstehe.
Ja, zwei ganz unterschiedliche Künstlerbiografien und Personen, aber in ihrem Werk haben sie sich schon was zu sagen, und dieser Titel Bodycheck, wir examinieren den Körper und wir tun uns auch weh dabei, der trifft.
Sagt Christian Gampert, Bodycheck heißt die neue Ausstellung, zu sehen im Lehnbachhaus in München. Vielen Dank. Seit Beginn der schwarz-blauen Koalition haben österreichische Schriftsteller vor ihr gewarnt. Zuletzt rief Daniel Kehlmann in einer Rede Bundeskanzler Kurz dazu auf, diese Regierung aufzulösen. Dass es so schnell gehen würde, hatte er wohl nicht erwartet, hatte keiner erwartet. Aber in die Freude über das Ende der Koalition mischt sich Fassungslosigkeit über die Umstände, über das Verhalten und die Aussagen eines Vizekanzlers in Spe. Was sagt diese Affäre aus über die politische Kultur ihres Landes, über die politische Kultur Österreichs? Das habe ich vor der Sendung den Schriftsteller Doron Rabinowitsch gefragt.
Naja, also immerhin sind die freiheitlichen Minister jetzt nicht mehr in der Regierung. Das heißt, zunächst einmal kann man schon sagen, der Vizekanzler musste zurücktreten, auch Gudenus musste zurücktreten, also der Clubobmann der Freiheitlichen Partei. Und in der Folge ist jetzt diese Koalition einmal zerbrochen. Allerdings zugleich muss man sagen, dass der Kanzler noch immer nicht eingesteht, welchen Fehler er beging, diese Partei in die Koalition hereinzunehmen. Und damit weitet sich eigentlich doch auch die Krise auf ihn aus.
Wie hat denn die Partei auf die Kulturszene Österreichs Einfluss genommen oder versucht Einfluss zu nehmen?
Ein Punkt, der doch sehr stark bedrückte, war die Art und Weise, wie man versucht hat, auf die Medienfreiheit Einfluss zu nehmen. Es gab vom Innenministerium eine interne Weisung, kritischen Medien, dem Standard und auch dem Falter und auch dem Kurier, Wiener Zeitungen, nicht mehr unmittelbar Informationen weiterzugeben und dafür jene Boulevardblätter die positiv über den Innenminister und diese Politik der Abschottung berichten, wie es hier hieß, Zuckerl zu geben. Es wurde der kritische Moderator Armin Wolf direkt angegriffen, auch vom Vizekanzler als Lügner bezeichnet. Also es gab einen heftigen Angriff auf die Medienfreiheit, auf die Öffentlichkeit und letztlich hat das sehr stark auch zurückgewirkt auf die Kulturszene, die teilweise schon auch reagiert hat.
Meinen Sie, dieser Angriff war erfolgreich?
Nun ja, also zum Beispiel sicherlich nicht beim Falter und sicherlich nicht bei Armin Wolf, aber ich glaube, dass weniger renommierte Kollegen von und Kolleginnen von Armin Wolf teilweise vielleicht schon eine Art Selbstzensur verspürt haben oder ihr nachgegeben haben. Das ist natürlich alles Spekulation. Was man aber sagen kann, ist, dass letztlich, was jetzt passiert ist, ist ja, dass ein Video aufgetaucht. Und in diesem Video, das ist ja ganz offenkundig, wird ja nur gesagt und wird nur offenbar noch einmal, was die ganze Zeit schon über die Freiheitliche Partei und ihre Politik geschrieben worden ist. Nämlich, hier geht es im Video darum, dass eine Zeitung noch dazu, eine, die eigentlich der Freiheitlichen Partei durchaus freundlich gegenüberstand, dass diese Zeitung aufgekauft werden sollte, dass sie unter Kontrolle gebracht werden sollte, dass manche Journalisten rausgeworfen werden sollten. Das heißt, in diesem Video wird ganz klar von Strache gesagt, sie streben die Urbanisierung der Medien an. Das war ihr Ziel. Das Interessante ist, dass sich mit diesem Video die Stimmung änderte, obwohl man nur das sieht, was vorher schon klar war, nämlich dass Rechtsstaat und liberale Demokratie nicht das Anliegen waren, sondern im Gegenteil angegriffen werden sollten. Es ist eine interessante Situation. Es ist ein bisschen so, wie wenn alle wissen, dass jemand Affären hat, aber erst wenn man das Sexvideo sieht, in dem er relativ nackt dasteht, da zeigen sich alle erschüttert. Und es macht natürlich einen großen Unterschied, ob man in diesem Sexvideo einen Bademeister sieht oder zum Beispiel den Bundestagspräsidenten. Und wir sind jetzt in der Situation, dass die Leute finden, das geht nicht. Dass am Samstag offenkundig war, der Vizekanzler wird in einer Situation gezeigt, in der er blöd ausschaut. Nur was man da sah, war eigentlich nichts anderes als das, wofür er auch immer gewählt worden ist. Er ist gewählt worden für den Slogan unser Geld für unsere Leute. Das ist der Slogan des Rassismus schlechthin, aber es ist auch der Slogan der Mafia. Es ist ja letztlich das, wo Rassismus und Korruption immer zusammenfallen. Mhm. Es ist ja letztlich der Rassismus nichts anderes als Tribalismus und Korruption in einem. Darum geht's ja.
Alles kann passieren, so heißt ja das Stück von Ihnen, das derzeit am Wiener Burgtheater läuft. Ein fast schon prophetischer Titel, muss man sagen. Und in diesem Stück haben Sie Zitate von Politikern wie Matteo Salvini, Viktor Orban, aber eben auch Hans-Christian Strache oder Herbert Kickl montiert. Ja, das schreit ja fast nach einer Aktualisierung.
Ja, wobei gleichzeitig muss man sagen, das Stück ist relevanter oder diese Aufführung ist relevanter als das, was aktuell passiert, denn dieser Satz, alles kann passieren, den haben wir nicht erfunden, sondern den sagt Viktor Orban. Und er meint damit, dass wir uns noch wundern werden, das wiederum auch ein Satz, den Norbert Hofer, der frühere Präsidentschaftskandidat der Freiheitlichen und auch bis vor kurzem nach Strache der Vizekanzler, gesagt hat. Insofern hat sich diese Aufführung noch immer nicht sehr verändert. Wir stehen noch immer vor einer Bedrohung der liberalen, einer Krise auch der liberalen Demokratie. Und es gilt genau zuzuhören, was diese verschiedenen autoritären Gestalten in den verschiedenen europäischen Ländern sagen. Denn das Interessante ist ja, sie machen gemeinsam mobil gegen die Kunst, gegen die Medien, gegen die Demokratie und gegen den Parlamentarismus, gegen die Gewaltenteilung. Das Interessante ist, normalerweise hören wir ja diese Reden nicht in den verschiedenen Sprachen und verstehen sie. Wir nehmen nur die Reden der Politiker in unserem Land wahr. Aber wenn man das nebeneinander hört, wenn man hört klar Deutsch, was die sagen, dann merkt man, das ist ein gemeinsamer Ansturm, das ist ein Stimmenorkan.
sagt der Schriftsteller Doron Rabinowitsch. Und dieses Gespräch finden Sie zum Nachlesen und Hören auch auf deutschlandfunk.de. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig und die beginnen mit einer Wiedergutmachung.
Und zwar gibt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz 5 Werke aus den Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin an die Nachkommen des jüdischen Besitzers Heinrich Überall zurück. Der Kunsthändler ist 1939 im Konzentrationslager Sachsenhausen gestorben und 3 seiner Bilder und 2 Skulpturen gehen nun wieder an seine Erben. Unter anderem wird das Bild Sarah führt Abraham Hager zu von Matthäus Sturm restituiert. Alle 5 Arbeiten gehörten zu einem Konvolut von über 4000, die der Staat Preußen 1935 von der Dresdner Bank ankaufte. Seit Anfang letzten Jahres prüft die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in einem eigenen Provenienzforschungsprojekt diesen Bestand. Ich bin froh, dass wir mit der Restitution der Werke an die Erben von Heinrich Überall einen kleinen Schritt zur Wiedergutmachung des geschehenen Unrechts leisten konnten, sagte Stiftungspräsident Hermann Patzinger. Ebenfalls froh zeigt sich die deutsche Buchbranche, denn sie wird im kommenden Jahr erstmals einen deutschen Sachbuchpreis vergeben. Der Preis will nicht fiktionale Bücher mit Bezug zum Zeitgeschehen auszeichnen. Man wolle mit der Auszeichnung die Aufmerksamkeit auf das Sachbuch als Wissensvermittler lenken, heißt es. Ähnlich wie bei der literarischen Preisvergabe sollen die Preisträger in einem mehrstufigen Verfahren gekürt werden, unter anderem mit Hilfe einer Jury. Auch die Höhe für den Sieger ist gleich. 25.000 Euro soll er oder sie erhalten. Kein Geld ist mit handschriftlichen Entwürfen der israelischen Unabhängigkeitserklärung von 1948 zu verdienen, denn sie dürfen nicht versteigert werden. Das oberste israelische Gericht urteilte, dass die Dokumente staatliches Eigentum sind und dem Nationalarchiv übergeben werden sollen. Das berichtete die Tageszeitung Haaretz. Bei den Entwürfen handelte es sich um die Niederschriften, die der Jerusalemer Anwalt Mordecai Beham 1948 im Auftrag des späteren israelischen Justizministers Pinchas Rosen verfasste. Die Söhne des Anwalts hatten die Handschriften in einem Jerusalemer Auktionshaus zum Verkauf angeboten. Das Startgebot war auf umgerechnet 221.000 Euro festgelegt worden. Die Entwürfe seien aber Teil des Kulturguts des Staates Israel sowie Teil der kollektiven Identität, urteilte das Gericht. Es beendete damit einen seit 2015 andauernden Rechtsstreit über das Eigentum der Entwürfe. Ebenfalls zugänglich für jedermann ist die Online-Bibliothek, die das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim heute eröffnete. Die nach seinen Angaben weltweit umfassendste, auf Kunstfreiheit und Künstlerschutz ausgerichtete Arts Rights Justice Library sei eine offen zugängliche Plattform, teilte die Hochschule mit. Sie enthalte eine Auswahl der wichtigsten Publikationen über Kunstfreiheit, Menschenrechte und globale Gerechtigkeit.
Und das war Kultur heute. Hier folgen gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.